Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Staffeln über Bücher, Episode 7, Alles hat ein Ende.
In dieser 8. Staffel geht es um Bücher, die uns besonders inspirieren zum Thema Gemeindebau. Heute geht es um das Buch «Necessary Endings» von Henry Cloud. Wieder mal ein Buch von Henry Cloud. Haben wir schon mal gehabt. Nicht das Buch, aber ein anderes von ihm. Lukas, du hast das Buch vorgeschlagen. Wieso?
Ja, also Henry Cloud ist tatsächlich einer, der mich ziemlich geprägt hat. Ist Psychologe, Christenmensch, Klinikleiter und so weiter. Das letzte Buch von ihm, das wir besprochen haben in der Episode 3 von dieser Staffel, ist das Buch «Trust» und «Vertrauen». Immer noch ein Buch, das mich sehr geprägt hat. Im Studienurlaub habe ich sein Buch gelesen «Boundaries», ein Buch aus den 90er Jahren, wo aber millionenfach verkauft worden ist, Grenzen setzen und jetzt eben «Necessary Endings», also Enden, ein Ende, das sich aufdrängt, das nötig ist. Und ich habe den Eindruck, eine der grossen Krankheiten von der Kirche ist jetzt vielleicht weniger theologisch, sondern mehr praktisch, nämlich die Kirche kann keine Sachen beenden. Würdest du mir da widersprechen, Anna?
Ja, nein, ich glaube, das stimmt schon, ist eine richtige Beobachtung, dass es schwierig ist, zum Sachen beenden. Gerade, also wenn ich schwierig finde, um Sachen beenden, ist auch, dass es ja meistens nicht so ist, dass gar keine Leute mehr rum sind, die das wollen, sondern einfach wenig. Und wenn gar niemand mehr da wäre, was wir wollen, dann wäre es angenehm, dann kannst du es einfach aufhören. Aber solange es halt Leute hat, die daran hängen, ist es schwierig, um etwas aufhören. Ja. Und ich glaube, das macht es schwierig, gerade in den Kirchen, wo man ja fest auch empathisch ist, mit Leuten unterwegs ist und die Beziehungen wertschätzt. Und um dann etwas zu beenden, das fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja. So. Und in diesem Buch, da geht es quasi darum, um Sachen, wo man Sachen oder Programmangebote, die man beendet, aber dann auch sehr wohl auch um Beziehungen oder so, wo zu Ende gehen oder wo man ihnen sollte ein Ende setzen. Und der Henry Cloud sagt so ziemlich am Anfang, dass es auf der einen Seite zum Leben gehört, Sachen zu beenden, aber dass es eben schwierig ist. Zum Beispiel sagt er, speziell schwierig ist es, wenn man etwas beendet, wo man ja womöglich selber angefangen hat, wo man auch gemerkt hat, wie es wirksam war, etwas gebracht hat und dann haben sich die Zeiten geändert. Aber man ist dann mit Schwierigkeiten, emotionale Schwierigkeiten auch, dann das zu beenden, weil man sie eben selber aufgebaut hat. Und trotzdem, man sollte dann eben loslassen. Und das geht ja dann weiter im Buch. Und das ist schon etwas. Ich habe gerade gestern ein Gespräch geführt mit einem 88-Jährigen, glaube ich, bin ich besuchen. Und das ist sehr eindrücklich gewesen, wie der geschildert hat, wie er noch einfach gelernt hat, loslassen. Ist ein ganz begeisterter Modellbauer gewesen. Und jetzt offenbar vor ein paar Monaten hat er dann beschlossen, wo etwas nicht mehr gegangen ist, hat er beschlossen, das einfach loszulassen. Und hat einfach gesagt, ja, es ist gut. Und man sieht ja gerade, als Pfarrer bin ich relativ viel im Altersheim, da sieht man sehr gut, ob jemand gelernt hat, loszulassen oder ob man einfach probiert, daran zu halten.
Ja, und wenn einem dann das Ende sozusagen aufgezwungen wird durch äußere Umstände, dann ist es auch nicht besser.
Ja.
Also es ist eigentlich besser, wenn du vorher lernst loszulassen oder vorher einen Schlussstrich ziehst, ja, bevor es dir dann aufgezwungen wird, weil dann lernst du möglicherweise auch nichts daraus und dann bist du dann so ein bisschen in der Opferrolle von «Ah, jetzt hat es nicht funktioniert, wegen denen» oder so.
Ja.
Ja.
Also von daher sollte man eben das lernen, das Thema. Man sollte sich dem stellen dem, weil wenn man es dann nicht bewältigt, dann kommt es nicht gut und man tut die Fehler, die man wie einen Abend nicht bewältigt hat, ist man geneigt, sie zu wiederholen. Er hat dann quasi im Buch ein grosses Bild, das nämlich vom Pflanzen beschneiden. Es gibt, sagt er, wie eine Art drei Arten von Pflanzen und drei Sachen, wo es nötig ist, beschneiden. Es gibt gesunde Knospen, gesunde Zweige, die aber nicht die besten sind. Und die tut man beschneiden, damit eben die Besten den Platz haben und Luft bekommen und Energie bekommen. Auf der anderen Seite gibt es kranke Zweige, die nicht gesund werden und wo man dann irgendwann sagt, man muss jetzt abschneiden. Oder es gibt sogar abgestorbene Zweige, die den Gesunden den Platz wegnehmen, wo die brauchen und die sollte man sowieso abschneiden. Also mit anderen Worten, wenn man das jetzt aufs Privatleben oder auf Kirchgemeinden überträgt, es gibt Initiativen und Angebote, die Ressourcen abschöpfen, die man könnte brauchen für etwas anderes, die nicht schlecht sind, die Angebote, aber die einfach Ressourcen binden, die man gescheiter noch jemand anders würde brauchen. Es gibt aber auch Angebote, die kränkeln, wo nicht mehr so viele Leute kommen, die einfach aus anderen Gründen, wo man niemanden mehr findet, der sie leitet. Und man probiert es, ob es wieder besser wird, und es wird einfach nicht besser, und dann irgendwann muss man es halt einfach streichen, und die, naja, wenn etwas tot ist, dann sollte man sowieso von jedem toten Ross sollte man absteigen und nicht weiterreiten.
Ja. Ja, ich finde, bei dem ganzen Thema gibt es schon so ein bisschen eine schwierige Spannung, weil manchmal ist es ja auch wichtig, dass man durchheben kann. Und dass, wenn etwas noch nicht 100% funktioniert, dass man den nicht gerade sofort aufgibt. Zum Beispiel, als ich da bei euch den Jugendraum gestartet habe, in Löningen, ist die ersten 3-4 Monate sind jeweils 2 Kinder gekommen. Und ich habe schon so gedacht, was mache ich da eigentlich? Ja. Und dann hat es sich aber gelohnt, zum dranbleiben. Und dann ist es irgendwann, dann hat es angefangen, Fahrt aufzunehmen. Und gleichzeitig eben, ist es manchmal auch nötig, um etwas zu beenden, um nicht mehr weiterzumachen. Und ich habe spannend gefunden, wie er im Buch nimmt er das an verschiedenen Orten auf, die Spannung. Und die eine Überlegung, die man sich machen sollte, die er sagt, ist, überleg, habe ich Angst, um etwas zu beenden, weil ich nachher selber das Gefühl habe, ich bin eine Versagerin, weil ich es nicht geschafft habe. Oder habe ich wirklich Gründe, um darauf zu hoffen oder zu erwarten, dass sich das schon noch lohnt. Wo er auch sagt, Hoffnung an sich ist keine Strategie. Du brauchst auch wirklich Gründe. Du musst anschauen, dass finde ich noch eine gute Überlegung. Gerade so die Selbstreflexion, was macht mir eigentlich Angst? Oder wieso will ich das nicht beenden?
Ja. Und das ist ja etwas, was mir an dem Henry Cloud einfach so beeindruckt. Er ist ja Psychologe eben. Und schaut es dann von dem an. Und das ist etwas Psychologisches. Und das ist das Verrückte auch. Wir sind ja nicht einfach nur Profis, sondern wir sind eben Menschen, die Seelen haben und dann auch die eigenen Ängste haben. Und Angst als Versager dort stehen, wenn man etwas beendet, das ist tatsächlich einfach etwas Psychologisches, wo einem kann hindern, Sachen zu beenden.
Und darum sagt er ja auch, es ist auch wichtig, um für sich einfach so ein Reframing machen von Sachen beenden ist auch ein Fortschritt. Ja. Also das muss eigentlich, das ist nicht, bedeutet nicht ein Rückschritt, sondern kann eigentlich ein Weg nach vorne sein.
Ja, ja. Das ist wahr. Gut, aber das, was dann auch psychologisch oder so einen kann hindern, kommt man mal ein bisschen weiter in dem Buch, das ist seit da gibt's mehrere Faktoren, das kann man alles nachlesen im Buch selber oder in der Zusammenfassung. Aber zum Beispiel sagt er, es gibt Menschen, die eine abnorm hohe Schmerzgrenze haben, die gar nicht merken, dass etwas krank ist, die nicht merken, wie etwas wehtut eigentlich, sondern die einfach eine abnorme hohe Schmerzgrenze haben. Es kann auch sehr sich schädlich auswirken, wenn man andere Menschen decken will. Also, wo man quasi nicht, dass die dumm dort stehen, das ist eigentlich gar nicht das eigene Projekt, aber man deckt sie und beendet es nicht, um nicht andere Leute beschämen oder so etwas. Der Glaube, dass man selber versagt hat, wenn man etwas beendet, ist ein Faktor. Oder auch eine Co-Abhängigkeit, das finde ich ziemlich hart, so quasi dem Mitgehen mit jemandem, wo gar nicht funktioniert, aber wo trotzdem dran hält und wo man dann kann wie eine Art Co-Abhängigkeit entwickeln kann. An einem kranken Zustand, wo man drinnen festhält. Er unterscheidet zwischen, das finde ich eine hilfreiche Unterscheidung, nämlich zwischen Schmerz und Schaden. Das kann helfen beim Beenden. Also wenn es wahr ist, was er sagt, dass das Beenden wehtut, dann ist es gut, wenn man das kann unterscheiden kann, was tut einfach weh und was schadet. Also wenn etwas wehtut, ich habe mir gestern am Velo angeschlagen und jetzt blutet am Knie, also habe blutet am Knie, dann zeigt das etwas an und tut weh, aber die Frage ist, schadet das auch? Also dass man das gut unterscheidet, weil sich zum Beispiel eine harte Tatsache stellen, das schmerzt, aber es schadet nicht. Das, was schadet, ist, wenn man einfach weitermacht und nicht will sich der Tatsache stellen.
Mhm. Ja, und etwas, was auch hilft, um dann überlegen, was ist denn sinnvoll, um jetzt mal abschneiden, ist, wenn man weiss, was man eigentlich als Ziel hat, wohin das eigentlich geht, was so die grössere Vision ist oder die Standards auch, die man will erfüllen. Und ich finde das noch cool, weil das ist so ein bisschen das Prinzip, wo ich mich nicht gegen etwas entscheide, sondern für etwas. Also es geht immer darum, wie können wir dem Ziel näher und dann geht halt dort oder da mal etwas auf der Seite runter, aber es geht eigentlich um etwas, was man will erreichen.
Ja. Und das ist halt, dann sind wir wieder, das sind wir schon 100-mal gesehen, das Thema Vision. Wenn ein Angebot zum Beispiel auch noch, wenn Leute kommen, aber eigentlich gar nicht passen und irgendwie spürst, es ist etwas nicht richtig dran, dann hilft natürlich, wenn man ein klares Leitbild hat, hilft zu unterscheiden, nein, das passt jetzt nicht mehr drin, auch wenn noch Leute kommen, das wollen wir eigentlich gar nicht, wir wollen in die Richtung gehen.
Mhm.
Also dort wissen, was Ziel ist oder auch Standards. Wir müssen so und so viele Leute kommen und wir geben eine gewisse Zeit und wenn nach dem fünften Mal nicht so und so viele Leute kommen, dann wird es einfach beendet. Und in der Natur und in Firmen, in Kirchgemeinden, im Privatbereich gibt es eine Grundregel, sagt er, es wächst mehr, als man sinnvoll kann am Leben halten. Darum muss man das einfach beschneiden. Interessanterweise redet er dann auch von Mikrobeschneidungen, wo man sich dann kann überlegen kann, Kirchenpflege, Kirchenstand, sind so viele Sitzungen wirklich nötig? Oder ging es auch mit weniger Sitzungen?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Überlegung.
Ein wichtiger Punkt dann ist, wo er bringt, sind eben die eigenen Gefühle. Also das Gefühl gegenüber dem Beenden, wo er sagt, man sollte probieren, an einen Ort zu kommen, dass Beenden normal wird, ein Normalzustand. Und er redet dort wieder als Psychologe und sagt, in Situationen, wenn man deren Situationen negative Gefühle entgegenbringt, dann werden im Hirn werden so durch Kampf- oder Fluchtreaktion ausgelöst. Also das Hirn tut dann auf Kämpfen oder Flüchten, geht in einen Tunnel, wo das die Optionen sind. Währenddem, wenn das Hirn entspannt ist, wenn man positive Gefühle hat, dann kann das Hirn sämtliche Ressourcen freischaufeln, um eine Situation zu bewältigen, zum überlegen, ist es zum Beispiel so oder so oder so. Und darum ist einer der wichtigsten Ratschläge von ihm, dass man probieren soll, das ganze Thema beenden, dass man das normalisieren soll. Es ist richtig so, es gehört zum Leben, es gehört zu meinem Leben, als Pfarrer in meinem Fall, Sachen zu beenden. Weil wenn ich dann dieser Veränderung gegenüber ein positives Grundgefühl habe, dann wird mein Hirn frei, um alle Ressourcen zu brauchen, um den Wandel und das Beenden zu bewältigen.
Mhm. Wie ist denn das bei dir, Lukas, oder bei euch in der Kirche gemeint? Habt ihr schon Sachen aktiv beendet?
Aha, ja, sicher. Also, zum Beispiel, wir haben vor vielleicht 10 Jahren, 12 Jahren, haben wir einen evangelistischen Jugendgottesdienst angefangen. Lifetime hat er geheissen. Ich bin immer noch wirklich stolz drauf. Das ist jetzt etwa vor 10 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, dass es dort uns gelungen ist, einen Jugendgottesdienst anzubieten. Reformierte Kirchgemeinde, katholischer Pastoralraum und Krishona. Also dort etwas nicht nur ökumenisch oder allianzmässig, sondern alle zusammen. Und irgendwann ist das einfach zu tot gelaufen Und ich bin dann einmal angegangen und gesagt, mal, ich glaube, das bringt es nicht mehr. Die Zeit einfach von uns frontal, von den Profis gemacht, mit Farblicht und so weiter. Ich bin nicht sicher, hast du nicht auch mal predigt?
Ja, ich bin mal dort gewesen.
In einem Lifetime, genau. Und das Verrückte ist das, was er in dem Buch sagt. Wir haben das dann einfach beendet. Und dann ist die Zeit gegangen. Und dann hat die junge Kirche der Boxenstopp angefangen, wo zurzeit läuft. Wirklich super, 40 Leute. Im Juni haben wir einen Taufgottesdienst gehabt, an der Wutach, hier in unserem Bach im Klecki. Dort sind 90 Leute gekommen. Aber wenn wir den Lifetime nicht beendet hätten, wäre der Boxenstopp nicht angefangen. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ich habe jetzt ganz schnell gesagt, ich finde das auch ein spannendes Beispiel, das du jetzt gebracht hast, weil es ist ja nicht so, dass ihr das zugunsten von etwas anderem aufgehört habt, was schon da war, sondern einfach wieder gemerkt haben, irgendwie, es passt nicht mehr. Und ich finde, das ist noch ein mutiger Schritt, wenn du gar nicht weißt, was nachher weiter entsteht. Und es ist nicht für etwas Konkretes anders.
Ja, ja, ja.
Ja, bei mir. Also ich finde es noch ein schwieriges Thema, so das beenden. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich bin seit 2,5 Jahren in der Kirchengemeinde in der Jugendarbeit und habe eigentlich sozusagen bei null angefangen. Es hat vorher noch nicht wirklich eine Jugendarbeit gegeben. Dann ist es nicht so, dass man schon mega viel hat, wo man muss beenden. Aber wir sind jetzt gleich bei etwas dran, das so ein bisschen mehr auf Sparflamme durchzuführen, weil wir gemerkt haben, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so das. Und es wird dann wahrscheinlich in ein Beenden einfließen. Aber genau, das ist eben der Punkt, wo im Moment ist es einfach noch, es ist noch da und der Moment vom Beenden wäre wahrscheinlich dann mal dran.
Ja, ja, ja. Gut, dann sagt der Henry Cloud, man sollte sich bewusst sein, wie man selber geholt ist dem Thema gegenüber und man sollte dann auch bewusst Entscheidungen treffen, weil wenn man sich bewusst ist, was, also eine saubere Analyse gemacht hat, dann ist man auch in der Lage, zum bewusst neue Wege zu gehen. Und er sagt, man sollte, das finde ich sehr schön, man sollte realistisch sein, hoffnungslos und motiviert. Also quasi, Hoffnungslosigkeit ist die Freund, weil er sagt, und da hat er natürlich recht, wenn etwas nicht funktioniert, dann wird es wahrscheinlich nicht plötzlich durch ein Wunder anfangen zu funktionieren. Also ein realistischer Blick auf ein Angebot zum Beispiel werfen und einmal fragen, ja, gibt es noch etwas mehr als einfach Hoffnung, dass es anders kommen zum an diesem Angebot festhalten? Oder sollte man einfach realistisch sein und sagen, nein, wahrscheinlich kein Wunder geschehen, also tun wir es beenden. Gibt es wirklich einen Grund für Hoffnung? Und was sind das? Und wenn es keinen Grund zur Hoffnung gibt, wenn man sieht, dass ein Angebot kränkelt, beenden.
Mhm. Ja, und er bringt auch noch so ein bisschen Kriterien oder Fragen, die man sich stellen sollte, wenn es darum geht, in der Zusammenarbeit mit anderen Personen, wo man merkt, da ist irgendetwas in der Zusammenarbeit funktioniert nicht richtig oder die Person ist nicht verlässlich oder so, dass man dort auch so ein bisschen nach dem Prinzip gehen, die Vergangenheit ist eigentlich die beste Vorhersage dafür, wie die Zukunft wird sein. Und dort überlegen, wie sind denn die bisherigen Leistungen gewesen? Lange das? Ist das das, was wir wollen, auch in Zukunft haben? Oder gibt es eben auch also die Frage, gibt es einen Grund, um davon auszugehen, dass sich wirklich etwas ändert? Aber dann muss es ein wirklich guter Grund sein und nicht nur, dass jemand sagt, hey, ja, ich mache es nächstes Mal besser, obwohl das schon 100 Mal vorgekommen ist, sondern wirklich irgendwie über Gottes Coaching oder irgendwie einfach, dass man merkt, es gibt wirklich Veränderungen, um davon auszugehen, dass sich etwas verbessert.
Ja. Menschen ändern sich nur, wenn auch Strukturen ändern, sagt er, gell? Psychologe und der hat natürlich mit Suchtkrank, einfach, der hat das volle Programm. Was gibt einem Hoffnung, dass es besser wird? Und dann auch die Frage stellen, sei es bei Menschen oder auch bei Angebot, will ich eigentlich in 6 Monaten die gleichen Fragen wieder haben, die gleiche Frustration? Will ich den gleichen Zustand in einem Jahr noch haben? Will ich die gleichen Diskussionen in 2 Jahren führen? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist schon die Frage, ja, was könnte mir Hoffnung geben, dass es besser wird? Oder sollte ich einfach einen Schlussstrich ziehen? Und du hast vorher gesagt, Vergangenheit als quasi Vorhersage für Zukunft. Das ist auch etwas, was ich sehr beeindruckend finde, wo er sagt, es ist vernünftiger, auf eine verrückte Idee von einem Menschen zu hören, der gezeigt hat, dass er Sachen umsetzen kann, als einer einigermassen gut tönenden Idee zu folgen von einer Person, die gezeigt hat, dass sie versagt.
Mhm.
Also das er bringt die Sache wirklich auf den Punkt. Lieber eine verrückte Idee von einer Person zu vertrauen, die zeigt, dass sie es kann, als schon nur einer mittelmäßigen Idee zu folgen von jemandem, der schon bewiesen hat, dass er es nicht machen
kann. Mhm.
Du, wie hätte das Kapitel 7 eigentlich so, was hat das bei dir ausgelöst, wo es vom Weisen, vom Tor, vom Törichten und vom Bösen redet?
Es hat auf die einen Seite, finde ich, ein bisschen fest etwas Schubladisierendes, so im Sinn von, es gibt einfach drei Typen von Menschen und die sind so. Aber auf die andere Seite ist es natürlich eine gute Kategorisierung, die einmal hilft, zum Überlegen, wo, wenn ich irgendwo merke, irgendetwas ist nicht ganz so, wie es sollte sein, in welche Kategorie gehört echt die Person oder die Beziehung. Und also es geht ja so ein bisschen darum, dass er beschreibt, es gibt Leute, die sind weise, die, wenn sie irgendwie etwas einlaufen und eine Kritik dafür überkommen, dann überlegen sie sich, okay, was könnte ich besser machen und gehen irgendwie auch vielleicht sonst noch mit Leuten ins Gespräch und wollen sich verbessern. Dann gibt es die Törichten, die einfach, statt dass sie sich anpassen und verändern, fangen sie an, die Umstände so ein bisschen schönreden und eigentlich passiert nachher nicht so viel mehr.
Ja, und vor allem lehnen sie die Verantwortung ab. Da ist die Schuld, ist gar nicht mein Fehler. Nein, ich kann nichts dafür. Das kann die Wahnsinn, so Leute können die in Wahnsinn treiben, oder?
Ja, und dann gibt es die Bösen, also die, die gar nicht die Absicht haben, irgendetwas besser zu machen, sondern wirklich auch bewusst anderen schaden.
Ja.
Und dass er sagt, es lohnt sich, zum herauszufinden, die Leute, die man mit ihnen zusammen schafft, wo gehören die hin, in diesen drei Kategorien? Und bei den Bösen ganz klar Beziehung beenden. Und ja.
Ja, und dann eben auch, das finde ich auch sehr originell, was er sagt, quasi, törichte Menschen, wenn du denen einfach nochmal sagst, nein, das ist nicht gut gewesen. Nein, es war dein Fehler gewesen. Nein, es ist so, dann tust du eigentlich nur nörgeln. Sie haben ja gezeigt, dass sie eben gar nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Und da sagt er, solchen Leuten gegenüber sollte man Grenzen setzen. Sie sind nicht irgendwie böse, dass man sofort die Beziehung beenden müsste. Aber sollte Grenzen setzen in ihrem Verhalten und auch Konsequenzen folgen lassen. Aber nicht reden. Natürlich muss man sie einmal erklären, um was es geht. Aber das Muster durchbrechen, wo sie dann einfach wieder können weitermachen wie bis jetzt.
Mhm.
Ja, Anna, jetzt haben wir schon relativ lang geredet. Er tut dann gegen den Schluss, redet er vom Change Management, wie man das dann muss machen, wenn man etwas beenden will, dass man zum Beispiel dann sagt, man muss zuerst Bedrohung vom jetzigen Zustand und Dramatik den Leuten vor Augen führen, ihnen zeigen, schau mal, das funktioniert wirklich nicht und so weiter. Man soll Allianzen schmieden, man soll die Vision vor Augen haben, man soll Termin schaffen und sagen, bis dann und dann und dann und so weiter. Also das sind relativ klassische Sachen, die man auch an anderen Orten noch nachlesen kann. Ein Satz dort oder ein Gedanke habe ich lustig gefunden, wenn es um einen selber geht, also quasi wenn es darum geht, zu evaluieren, ob und überlegen, ist ein Angebot wirklich sinnvoll, dann dort auch Termin und Zahlen setzen und sich selber unter Druck setzen, wenn bis dann und dann nicht so und so viele Leute kommen. Und dann sagt er, wenn man sich noch will, sich selber motivieren, wenn man mit dem Mühe hat, dann kann man hingehen und jemandem zum Beispiel 100 Nötchen geben und sagen, wenn bis zu diesem Zeitpunkt nicht so und so viel oder das und das passiert ist, dann nimm bitte das Geld und gib es jemandem, den ich nicht gern habe.
Hm.
Habe ich so nie ausprobiert. Aber ist ein lustiger Gedanke.
Ja, voll.
Gut, und dann das Letzte, was halt, wenn man Projekte dann beendet, dann sollte man sie auch betrauern. Eben bewusst die Gefühle erleben, nicht einfach weitergehen. Das hat mich sehr beeindruckt. man sollte Projekte betrauern, auch einen Abschied feiern. Auch vor allem bei Projekten, die nochmal gut sind, nochmal sich vor Augen führen, dass es einmal gut war und jetzt geht die Zeit zu Ende. Mhm. Und dann sollte man von diesen Projekten auch die Sachen behalten, die nützlich waren, sei es an Unterlagen oder an Gedanken und Erlebnissen, und anders einfach zurücklassen. Der Ärger, das Gefühl von der Niederlage und so. Also das Beenden auch feiern, ja. Feiern, wie man eine Abdankung feiert bei Menschen.
Ja.
Andal, ja. Lohnt es sich, das Buch zu lesen?
Auf jeden Fall. Mal, ich würde sagen, das ist, kann sehr viel Motivation und einfach Gedanken von, wie kann man das Thema angehen. Okay. Ja, wenn ihr das noch selber ein bisschen mehr nachlesen wollt, dann könnt ihr das machen in der Zusammenfassung. Die findet ihr in den Shownotes oder natürlich einfach das Buch gerade selber lesen. Und wenn ihr wollt, updated bleiben über unsere Podcasts, dann meldet euch doch an beim Newsletter. Dann kommt ihr jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, ein Mail über, wo auch gerade schon so ein bisschen drinsteht, um was es gehen wird. Mhm.
Und für alle Podcast-Loser, gell? Wir haben seit dieser Staffel, nehmen wir unsere Gespräche auf Video auf, kann man auf YouTube nachschauen, wenn man lieber schaut, statt lost. Gut, dann ist das jetzt also gewesen, von der Staffel 8, Episode 7, Alles hat ein Ende, von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten.